Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Das Value Proposition Canvas hilft dir, deine Zielgruppe wirklich zu verstehen, bevor du überhaupt über Lösungen nachdenkst. Tim und Dominik zeigen, wie du Customer Jobs, Pains und Gains sauber herausarbeitest, typische Stolperfallen vermeidest und den Fokus auf das legt, was wirklich Wirkung entfaltet. Und die beiden sprechen darüber, wie du aus dem Canvas konkrete Hypothesen, Prioritäten und nächste Schritte für deine Produktentwicklung ableitest.
Wenn wir die Produktverantwortung übernehmen, dann haben wir bestimmte Aufgaben zu erledigen und viele dieser Aufgaben lassen sich halbwegs strukturieren. Eine Strukturhilfe, die dabei immer wieder ins Gespräch kommt, ist ein Canvas. Und ein ganz spezielles Canvas wollen wir heute besprechen, nämlich das Value Proposition Canvas. Und wenn ich sage wir, bin ich heute wieder mal nicht alleine. An meiner Seite Tim. Hallo Tim.
Hallo Dominik.
Ich habe schon gesagt, Value Proposition Canvas soll das Thema unserer heutigen Folge sein. Ich kenne so in meiner Arbeit als Product Owner und Product Manager verschiedene Canvases. Warum reden wir heute über das Value Proposition Canvas?
Also es begleitet mich schon eine ganze Weile. Ich mag das Value Proposition Canvas, glaube ich, wende das seit 2017, spätestens seit 2018 an. Ich mag es ein bisschen mehr oder finde es in unseren Kontexten ein bisschen häufiger anwendbar als das Business Model Canvas, wenn man das kennt. Wir grenzen das gleich nochmal ab. Und im Kern geht es für mich darum, Kundenzentrierung herzustellen oder einen besseren Blick auf die Problemsituation unserer Nutzenden zu haben. Das heißt, es ist in dem Kontext Problem-Solution-Fit zu verorten.
Sehr gut. Ich kenne das Value Proposition Canvas jetzt, ehrlicherweise, ich habe keine Ahnung, wie viele Jahre ich das jetzt schon kenne. Auf jeden Fall irgendwann lange vor Corona. Das ist so meine Zeithorizont-Dimension, mit der ich gerade irgendwie arbeiten kann. Aber für diejenigen, die das noch nicht kennen, was kann ich mir unter dem Value Proposition Canvas, ja, es wird irgendwas Visuelles sein und so weiter, was kann ich mir darunter vorstellen? Wie sieht das ungefähr aus?
Canvas heißt ja übersetzt erstmal Leinwand. Das heißt, es ist immer sowas, ja, eine strukturierende, ordnende Darstellung, anhand derer wir in einer Gruppe zusammen, ja, unsere Gedanken zusammentragen können und kontextualisieren können. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also vorweg schon mal, es ist ein Gruppenübungswerkzeug sozusagen. Wir sollten gemeinsam daran arbeiten. Das Value Proposition Canvas stellt im Endeffekt das Kundenproblem und unsere möglichen Problemlösungen gegenüber, so ganz high level gesagt. Und um das vielleicht erstmal einzuordnen, wo kommt's her? Das Ganze ist ein Ausschnitt aus dem Business Model Canvas, habe ich eben schon mal gesagt. Das Business Model Canvas, manchmal BMC abgekürzt, ist von Alex Osterwalder in seinem Buch Business Model Design 2010 schon entwickelt worden. Also das Ding ist schon über 15 Jahre her und in dem Business Model Canvas, also auch so eine leinwandartige Darstellung, haben wir in Summe 9 Felder, wie so das ganze Geschäftsmodell sich aufbaut. Es wird super gerne auch bei Startups und so angewandt oder wenn man komplett neues Business aufbaut. Und ein Ausschnitt darin von diesen 9 Feldern sind die 2 Segmente in diesem Canvas, die sogenannte Value Proposition und Customer Segments. Und diese 2 Bereiche, Value Propositions und Customer Segments, zoomt er in dem 2. Buch dann, Value Proposition Design von 2014 eben raus. Und darum geht es in diesem, jetzt wird es langsam kompliziert mit den Begriffen, ich weiß, zoomt er raus mit dem Value Proposition Canvas, manchmal auch VPC abgekürzt. Das heißt, wir reden unterm Strich von einem Canvas, von einem Tool, was schon seit 2014 im Markt ist und sich auch da ziemlich durchgesetzt hat, finde ich. Und eingebettet eben in das größere Thema Business Model Canvas. Und das ist hier eben ein Ausschnitt, der dann sehr gut zu benutzen ist, wenn ich in einem vorhandenen Geschäftsmodell denn schon unterwegs bin. Und deshalb finde ich, kann man den Value Proposition Canvas eben so häufiger einsetzen in Umfeldern, wo ich halt nicht mehr über so ganz grundsätzliche Business-Modell-Geschichten nachdenken muss.
Aber lass uns da auch gerne ein bisschen konkreter werden. Gerade so, um jetzt am Anfang einzuordnen, wann nutze ich das eigentlich ganz konkret? Was wären so ein oder zwei klassische Nutzungsszenarien, die dir einfallen, wo du zum Beispiel einem Coachee oder auch einem Mentee raten würdest, jetzt ist es die richtige Zeit für ein Value Proposition Canvas?
Ich empfehle das dann immer sehr gerne, wenn wir bislang sehr feature-getrieben und sehr lösungsgetrieben unterwegs sind. Wenn die Diskussionen sehr im Lösungsraum die ganze Zeit stattfinden, wenn wir eigentlich als Organisation in einem Umfeld sind, wo wir Lösungen und Services, Produkte und Services auf den Markt geben und uns dann vielleicht wundern, warum keine Kunden und Nutzer mehr kommen oder nicht genau wissen, warum sie kommen. Wenn man also da so einen Turnaround schaffen will, wenn man das Thema Kundenzentrierung sich vielleicht auf die Fahne schreibt, wenn man also ein besseres Problemverständnis aufbauen will, dann ist für mich das Business Model Canvas ein super erster Schritt, um in die Diskussion zu kommen, was für eine Problemlage hat denn eine bestimmte Persona.
Dann haben wir jetzt so ein erstes Gefühl dafür, wann verwendet man es eigentlich? Ich weiß, es ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich, über ein Canvas zu sprechen, wenn man ein Audioformat ist. Aber trotzdem, lass uns mal vorstellen, wir würden jetzt sagen, okay, wir haben uns entschieden, wir wollen das machen. Wir wissen, es ist der richtige Zeitpunkt, der richtige Moment und die richtige Aufgabe. Wie ist das Ding aufgebaut?
Ich kann erstmal versuchen, es visuell zu beschreiben. Wir haben einen rechten und einen linken Part. Der rechte Part ist ein Kreis, der linke Part ist ein Viereck. Das ist aber jetzt ehrlich gesagt egal. Stellt euch meinetwegen zwei Kreise vor, beides gut genug. Und diese beiden Teile, diese beiden Parts sind jeweils in drei Drittel unterteilt. Also wenn wir uns das von rechts vorstellen, haben wir rechts ein Drittel, sozusagen oben links ein Drittel, unten rechts ein Drittel in dem gesamten Kreis. Das symbolisiert das Customer-Segment. Also im Endeffekt das Problemverständnis. Und auf der linken Seite, der linke Part, meistens dann als Viereck dargestellt, ist aber, finde ich, belanglos, auch unterteilt in drei Drittel, also ganz links ein Drittel, stellt euch da so ein Dreieck vor, und dann oben und unten jeweils ungefähr ein Drittel, ein bisschen schwierig beim Viereck, weiß ich. Das repräsentiert unsere Value Proposition, also unser Wertangebot, was wir durch unsere Produkte und Services eben erstellen. Und das ergibt dann in Summe sechs Felder, sechs Bereiche, drei rechts im Bereich Customer Segment und drei links im Bereich Value Proposition. Und das ist im Endeffekt die Spielwiese, auf deren Basis wir rechts das Thema Problem und links das Thema Lösung miteinander besprechen können. Und der entscheidende Punkt ist eben, dass diese beiden in der Mitte, diese beiden großen Parts in der Mitte zusammenlaufen und sich treffen müssen, dass es eben ein Matching gibt oder sowas, wie wir Problem-Solution-Fit nennen. Also ein Matching zwischen dem Problem und unseren Lösungen.
Also ich habe es für mich verstanden, wir haben auf der einen Seite das Produkt und wir haben auf der anderen Seite quasi die Kunden oder Kundinnen, diejenigen, die das Produkt dahinter auch verwenden sollen. Und wir versuchen also auf beiden Seiten Sachen zu finden, die wir mit Elementen auf der anderen Seite zusammenbringen. Soweit richtig, oder?
Ja, aber schon mal das erste Aber. In unserer westlichen Welt würde man das immer sozusagen von links nach rechts lesen, so wie du auch sagst, ne? Links sind unsere Produkte, rechts ist das Kundenproblem. Und genau das ist schon eine erste kleine Stolperfalle. Wir sollten hier den Value Proposition Canvas immer von rechts anfangen, immer von rechts lesen, um eben das Thema Kundenverständnis, Kundenzentrierung reinzunehmen. Das heißt, ich gucke bewusst noch nicht auf die linke Seite mit unserem Value Proposition Ansatz, also unseren Produkten und Services. Was haben wir, was können wir, was machen die? Sondern ich gucke als erstes auf die Problemstellung unseres Zielkundensegments. Und dafür nimmt man sich ein einziges Zielkundensegment, am liebsten eine Persona. Dazu haben wir, glaube ich, auch schon die eine oder andere Podcast-Folge gemacht, können wir hier verlinken, und da bist du eher der Experte. Also es ist wichtig, das schon mal auch festzuhalten, je Persona erstelle ich ein Value Proposition Canvas. Also ich versuche da nicht mehrere Personas in ein VPC zusammenzubacken.
Das ist erstmal ja auch keine Herausforderung, weil wir bei den Personas ja auch immer sagen, weniger ist mehr. Also ich kenne Unternehmen, die haben für ihre Produkte, weil die teilweise aber auch sehr groß sind, und dann reden wir so von 20, 30 Teams, die daran rumschrauben, auch gerne mal 10 Personas haben. Aber wenn ich es halt runterbreche und für mich ja eine Struktur haben will, brauche ich mindestens da mal eine Priorisierung und kann dann sagen, ich mache dann ein Value Proposition Canvas erstmal nur für meine Haupt- oder im Moment wichtigste Persona. Jetzt hast du gesagt, wir fangen bei der Kundengruppe an. Wie würde ich da denn jetzt konkret vorgehen? Also ich habe ja diese drei Bereiche, die du genannt hast. Mit welchem fange ich an? Wie baue ich die auf? Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, ich habe die drei Bereiche konkret ja noch gar nicht so komplett genannt. Bleiben wir mal auf der rechten Seite. Wir nehmen uns also eine Persona, für die wir das jetzt machen. Diese Persona sollte gerade unsere UX-Professionals oder wer auch immer vielleicht schon erstellt haben, gerne auch als Lean-Persona, das haben wir hier und da ja auch immer diskutiert, die sollte in der Gruppe erstmal bekannt gemacht werden. Können wir gleich später nochmal was zu sagen, wie man es genau einsetzt. Und für diese Persona, das ist jetzt der erste Schritt, überlegen wir uns, welche Customer Jobs sind zu erfüllen. Also welche, hier wird von Customers meistens gesprochen, ist mir jetzt egal, ob es User oder Customer sind an der Stelle, also Kunden oder Nutzer. Was für Jobs wollen die erledigen? So, und da kommt schon der erste schwierige Begriff, was ist hier mit Jobs gemeint? Und das Ganze lehnt sich komplett an die Jobs-to-be-done-Theorie von Clayton Christensen. Haben wir auch schon mal eine Folge hierzu gemacht, ein ganz hervorragendes Konzept. Da steckt eine ganze, ganze große Menge hinter. Hier nutzen wir diese Jobs-to-be-done, um herauszufinden, was dieses Kundensegment, also diese Persona, nicht mit unserem Produkt, das ist falsch, sondern was die grundsätzlich zu erreichen versuchen, so ein bisschen auf einer Metaebene gesagt. Und das sind, das kommt jetzt aus der Jobs-to-be-done-Theorie, die funktionalen Jobs, also die funktionalen Sachen, die sie erreichen wollen. Ich erkläre gleich Näheres dazu. Die sozialen Jobs, die emotionalen Jobs und viertens ein paar Basic Needs, Basisbedürfnisse. So, was ist dieser Begriff Job? Das haben wir in der Jobs-to-be-done-Folge schon mal ausführlicher mit dem Peter Rochel auch runtergebrochen. Ich beschreibe das immer so, oder ich nutze dafür immer das Zitat von dem an der Erfinder Clayton Christensen, der hat das so schön formuliert: For which job I would hire that product for? Also mit welcher Intention würde ich ein Produkt B auftragen? Und das steckt hier drin. Also was für Intentionen sind in dieser Persona-Gruppe inhärent? Bei funktionalen Jobs sind das vielleicht bestimmte Aufgaben, die sie zu erfüllen haben in ihrem Kontext, bestimmte Probleme, die sie lösen müssen. Also sehr, ja, funktional orientiert, daran kann man sich das merken. Der zweite Bereich sind die Social Jobs. Das sind die Dinge, die ich tue, um in einer Gruppe irgendwie gut dazustehen. Ja, ich will gut aussehen, ich will, dass mir vielleicht Expertise zugesprochen wird, ich will Status haben oder so. Das ist im ersten Moment so ein bisschen schwer zu greifen, aber das sind Sachen, die stark nach außen wirken und zeigen, ich habe was, ich kann was etc. Also ganz banal, am Anfang, als das iPhone rauskam, hatte Apple diese Werbung: Wenn du ein iPhone hast, hast du ein iPhone. Also im Sinne von, du bist allein schon was Besseres, gilt ja heutzutage, glaube ich, nicht mehr. Und man konnte mit dem Notch damals oben, da wo die Kamera drin steckt, sofort auch immer sehen und unterscheiden, das ist ein iPhone oder das ist ein Android-Gerät. Oder die Schuhe mit den roten Sohlen, Damenschuhe mit den roten Sohlen, wo jeder direkt weiß, oh, das ist diese super teure Marke. Oder NCM-Handtaschen, die dann das fette Logo drauf printen. Oder auch lässig alle Klamotten heutzutage, wo dicke Brand-Logos drauf sind. Das ist immer so dieses, ich zeige damit, dass ich was Besonderes habe, vielleicht wegen Status oder Coolness oder sonst was.
Ich glaube, es geht auch so ein bisschen natürlich trotzdem auch intrinsisch, also ich kenne das so als hedonische Faktoren oder Aspekte, dass, ich kenne das auch, woran erkennst du, dass jemand ein iPhone hat? Er sagt es dir, weil die Person fühlt sich vielleicht irgendwie anders dadurch, aber es macht auch was mit den Personen selber, nicht nur im sozialen Kontext. Jetzt ist die Sozialwissenschaftler unter euch werden es verstehen, natürlich auch, ich selber bin auch im sozialen Kontext mit mir alleine, also ich kommuniziere ja auch mit mir etc., aber es macht auch was mit meiner Identität beispielsweise durch bestimmte Aspekte. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass das Produkt ein Fairphone beispielsweise, ein Smartphone, das extra darauf ausgelegt ist, gut recycelbar zu sein etc., wenn ich das nicht nur habe, um diesen Mehrwert des leicht zu recyceln zu haben, sondern auch, um mich besser zu fühlen beispielsweise, unabhängig vom weiteren sozialen Kontext. Aber so ein hedonischer Aspekt ist durchaus, finde ich immer wieder spannend, wird gerne bei Produkten, finde ich, vergessen.
Das würden die Jobs to be done ganz klar unter die sogenannten Emotional Jobs packen. Also das ist genau diese dritte Kategorie, neben funktionalen Jobs, sozialen Jobs, eben emotionale oder Emotional Jobs, die sozusagen dir eine Jo das Gefühl machen. Ne? Also im Endeffekt, du weißt, du kannst dich auf was verlassen. Ich glaube, das ist, ich bin kein Sozialwissenschaftler in dem Sinne, aber ich denke, das ist das, was du meinst. Also wenn jemand beispielsweise eine bestimmte Hemdenmarke trägt, nach außen sieht man es gar nicht, aber hinten im Nacken hat man irgendwie einen besonderen Spruch drin. Das machst du sozusagen mehr oder minder nur für dich, vielleicht noch für eine weitere Person. Oder trägst bestimmte Unterwäsche. Oder bei uns häufig so, wir nutzen eine bestimmte Form, also eine bestimmte Marke von Markern, also diesen Filzschreibern für Flipcharts und so. Ne? Da nutzen wir nicht das, was üblicherweise im Raum liegt, sondern folgen da einer bestimmten Marke, weil, nicht wegen der Marke selber, sondern auf die weiß ich, kann ich mich verlassen. Ne? Und ich weiß, ich kann die nachfüllen, die Stifte, das fühlt sich gut an von der Nachhaltigkeit. Ich weiß, dass die gut in der Hand liegen. Ich weiß, dass ich mich auf das Tool verlassen kann. Das ist so ein emotional Job an der Stelle. So, und als vierte Kategorie haben wir da noch Basic Needs, also so Basisbedürfnisse, die auch sogenannte Customer Jobs sein können. So, jetzt sind wir da was tiefer reingegangen. Wer sich damit noch tiefer beschäftigen will, dem sei wirklich die Folge über Jobs to be done empfohlen. Da gibt es auch wahnsinnig spannende Jobs to be done Interviewtechniken, um das rauszufinden etc. Hier im Value Proposition Canvas geht es erstmal nur darum, die Kernjobs je oder für diese Persona herauszufinden und dann auch die zu ordnen, zu sortieren. Also mach ein Ranking. Was glaubt ihr? Es sind alles erstmal nur Annahmen. Ja, wie wesentlich ist der jeweilige Job für diese Persona? Das rankt man. Und man kann dann auch noch annotieren, was glauben wir, wie häufig dieser Job bedient werden muss für die Persona, sodass man so ein paar Edge Cases eher rausnimmt. Also letztlich versuche ich eine Ordnung da reinzubringen und die wesentlichsten und wichtigsten Customer Jobs zu identifizieren, die sei es im B2C-Kontext oder auch im B2B-Kontext, das ist besonders spannend, eben auftreten. Und da will ich nochmal ergänzen, viele sagen dann, ja, B2B-Kontext, Business-to-Business, was ist denn da Social und Emotional Job? Findet man ein bisschen schwieriger vielleicht, aber eigentlich ist es ja alles H2H, also Human to Human, sagen wir so gerne. Das sind ja alles Menschen, auch im B2B-Kontext und auch dort findet man eine ganze Reihe von emotionalen Jobs im Sinne von, ich will es richtig machen oder im Social-Job-Bereich, ich will glänzen, gegenüber meiner Führungskraft zeigen, dass ich mit dem richtigen Partner zusammenarbeite und. So, nochmal wieder rausgezoomt. Wir reden die ganze Zeit über den komplett rechten, also im rechten Teil des VPCs, dort das rechte Drittel, Customer Jobs für eine bestimmte Persona, damit startet es. Wir haben die jetzt sozusagen die wesentlichsten gefunden und sind uns klar, was für Jobs versuchen dieses Customer Segment, was versucht das zu lösen. Und jetzt kommen wir in die beiden anderen Bereiche des rechten Teils des Value Proposition Canvas. Unten die sogenannten Pains und oben die sogenannten Gains. Das heißt, für die Erfüllung dieser Jobs, die wir gerade hatten, überlegt man jetzt, was könnten Pains gleich Schmerzen, was könnten Schmerzen, negative Assoziationen, negative Emotionen, ungeplante, unerwünschte Kosten oder Risiken oder so sein, die diese Persona bei der Erfüllung dieser Jobs, die treffen könnten. Also was wollen die vermeiden?
Linke ich die Sachen dann auch direkt auf den Canvas? Also wenn ich einen Job habe und Pains und Gains dazu aufschreibe, mache ich da Striche hin oder sammle ich die einfach nur in diesen jeweiligen Dritteln?
Reicht erstmal, die zu sammeln und auch hier wieder zu ranken. Also gemäß der vermuteten Intensität oder wie oft es repräsentiert ist bei den Customers. Also wenn ich so auf Miro oder so arbeite, dann sage ich auch, ja komm, verbindet die mal oder schafft mal eine Verbindung und so Kausalketten, wenn denn die Pains und später auch die Gains eben zuzuordnen sind zu den Jobs, ist von Alexander Osterwalder, dem Erfinder, jetzt nicht per se vorgeschlagen. Schadet aber auch nicht, würde ich sagen.
Okay, und jetzt haben wir ja die ganzen Jobs, die hattest du ja eben schon ausführlich beschrieben. Gibt es so eine bestimmte Technik, mit der ich dann diese Pains und Gains in ihren jeweiligen Kästchen ableite? Oder ist das, wir hängen da als Team zusammen und überlegen uns, was könnte da passen?
Ja, lass mich noch kurz was zu den Gains sagen. Das hatte ich ja bislang noch nicht eingeführt. Gains sind also das obere Drittel in dem rechten Teil des Value Proposition Canvas. Und Gains ist so ein bisschen schwer zu übersetzen, finde ich. Man kann sagen, Gewinne. Welche Gewinne können die Customers da bei der Erfüllung dieser Jobs erlangen? Oder anders gesagt, was sind vielleicht positive Überraschungen, die sie erwarten können? Oder was Unerwartetes kann passieren, was sie begeistert? Also desired, was delightet sie? Was sind Wünsche etc.? Also alles das, was über das vom Kunden Erwartbare hinausgeht, das sind die sogenannten Gains. Auch hier suche ich wieder, wie bei den Pains auch, und sortiere die nach der Wichtigkeit. Also das ist in Summe eine Gruppenübung. Und zu deiner Frage, dieses Modell der Value Proposition Canvas bietet dann eine ganze Reihe jeweils von Leitfragen, ich glaube so knapp 10 Stück, für die Gains als auch für die Pains, um eben auf diese möglichen Gains und Pains zu kommen. Und das mache ich in der Regel in einer Gruppe, die möglichst nicht zu groß ist. Ich würde sagen, irgendwie zwischen 4 und 7 oder 8 Leuten sollten es sein. Drüber wird die Diskussion manchmal ein bisschen schwieriger oder eben auch die Menge an gefundenen Gains und Pains ein bisschen zu groß. Also da sind wir wieder bei dem typischen Ansatz. Man muss erstmal dann den Raum aufmachen. Also man sucht erstmal viele und dann führt man das wieder zusammen, reduziert wieder und kondensiert wieder, nachdem man erst divergiert hat, sodass man die wesentlichen Gains und die wesentlichen Pains ausgefunden hat.
Okay, dann hätten wir jetzt nach einer wie auch immer gearteten Arbeit auf der rechten Seite den Kunden oder das Kundensegment oder die Nutzerinnen und so weiter beschrieben, indem wir sagen, was sind eigentlich deren Jobs, funktional, emotional, sozial. Wir haben die Pains abgeleitet, wir haben Gains abgeleitet. Dann sind wir wahrscheinlich, also haben wir wahrscheinlich einen akzeptablen Zustand auf der rechten Seite geschafft. Wahrscheinlich kann man den hinterher auch nochmal überarbeiten, dazu vielleicht gleich. Aber mir fehlt noch so die ganze linke Seite, also das, was ich denen jetzt anbieten wollen würde. Weil ich habe jetzt das Gefühl, wir haben jetzt durch ganz viel Arbeit mit dem Team vielleicht auch herausgearbeitet, für wen machen wir es eigentlich, was haben die für Schmerzen, was können wir denen Gutes tun und so weiter. Müssten wir nicht langsam über das Produkt reden?
Ich habe ganz bewusst jetzt ja auch sehr, sehr ausführlich über den rechten Teil gesprochen. Ich bin auch bei Workshops immer ein großer Freund davon, viel mehr Zeit eigentlich auf diesen rechten Teil zu verwenden, weil der linke Teil ist jetzt, glaube ich, ein bisschen einfacher erklärt. Der linke Teil, also eben unsere Value Proposition, setzt jetzt genau erstmal bei den Pains und Gains an. Also zu den Pains, zu den Schmerzen auf der rechten Seite, suchen wir jetzt auf der linken Seite, in dem Fall in dem unteren Drittel, die Schmerzmittel oder auf Englisch Pain Relievers. Das heißt, ich überlege mir, was könnte denn noch nicht als Feature oder so, sondern was für ein Verhalten, was für eine, was für eine Möglichkeit bräuchte der Customer, damit dieser Schmerz nicht entsteht. Und das Gleiche mache ich korrespondierend auf der Ebene der Gains. Also ich suche nach Gain Creators. Ich gucke, was könnte diese Begeisterung, diese positive Überraschung Gains hervorrufen? Was müsste dafür geschehen? Das ist gar nicht so leicht, das schon noch losgelöst von Features und Produkten und Services zu diskutieren, weil wir halt alle total gut da drin sind, sofort in den Lösungsraum komplett abzudriften und wunderbar unsere Lösungen und Lösungsideen, also Solution-Ideen, Feature-Ideen zu diskutieren. Aber genau darum geht's, dass man erstmal sich frei macht von den eigenen Lösungen, die man vielleicht auch schon hat, sondern überlegt, was würde dem Customer denn jetzt hier wirklich diesen Gain bringen oder diesen Schmerz, diesen Pain nehmen.
Das heißt, wir schauen uns dann jetzt wirklich erstmal diese Relievers und die Creators an, auf dann vielleicht schon funktionaler Ebene. aber müssen noch nicht drüber nachdenken, was ist das konkrete Produkt oder der Service?
Ich weiß gar nicht, ob ich funktionale Ebene sagen würde. Also überleg mal, du hast einen Social Job, du willst deine Expertise meinetwegen, dass deine Expertise gesehen wird in der Gruppe. Ne? Ein Gainer könnte zum Beispiel sein, dass wir machen hier ein Training und du glaubst oder nicht, es sind immer noch Leute, denen es super wichtig ist, ein Zertifikat ausgestellt zu bekommen. Und wenn das besonders schön gestaltet ist, ich habe es wirklich schon gesehen, wird sich das manchmal noch hinterm Schreibtisch aufgehangen oder an der Bürowand. Das ist jetzt ein Extremfall, aber Gain Creator könnte dann also sein, wir jetzt mal abstrakt auf der Metaebene gesprochen, wir erstellen ein herausragend gutes Zertifikat oder wir erstellen auf unserer Website meinetwegen die Liste aller, wer das möchte, ne, aller Trainingsteilnehmerinnen. So als Beispiel, jetzt wirklich aus der Hüfte geschossen. Das heißt noch nicht, dass das wirklich als Feature umgesetzt wird, sondern man überlegt erstmal, was könnte diesen Gain, ich will gesehen werden, oder andere sehen, so im Social Job, andere sehen, dass ich irgendwie einen besonderen Abschluss, einen besonderen Ausbildung im Produktmanagement habe. Wie könnte ich das herstellen? Also es ist eher die Diskussion bei den Gain Creators und Pain Relievers, wie könnte das erstellt werden oder wie könnte das erreicht werden, ist vielleicht besser formuliert. So, und erst wenn ich das gemacht habe, und das muss jetzt alles nicht ewig lange dauern, aber es lässt sich in so einem Tag oder einem Dreivierteltag auch wunderbar machen, wenn ich das gemacht habe, dann erst komme ich ganz links zu dem Drittel, also im linken Teil des VPC, das linke Drittel Products und Services. Dann fange ich an, aufzulisten, vielleicht was für Produkte habe ich denn oder Features, die genau diese Gain Creators bedienen oder Pain Relievers bedienen? Oder was müsste ich denn schaffen, damit ein solcher Gain erstellt wird oder Schmerz vermieden wird? Und das ist das Spannende. Wenn ich dann erst in die, oder dann komme ich in eine Diskussion, um zu sehen, was fehlt mir denn hier vielleicht noch als Feature, als Service? Was muss ich meinem Service vielleicht an Servicequalität oder so hinzufügen? Vielleicht auch an Geschwindigkeit, an Transparenz oder sonst was, damit es zu diesem Gain Creation kommt, damit es den spezifischen Gain bedient, der bei diesem spezifischen Customer Job zu erreichen ist. Und können wir gleich nochmal bei Tipps und Tricks reingehen, aber das ist halt das große, die große Herausforderung. Meistens wollen die Gruppen sofort über ihre Produkte und Services reden. Meistens wollen sie es am liebsten von links ausfüllen. Und ich sage immer, nee, großer Tipp, geht den Value Proposition Canvas von rechts an. Nehmt euch erstmal Zeit, Problemempathie aufzubauen, nennen wir das ja ganz gerne. Ne? Also die Personas und das Customer Segment zu verstehen. Naja, in der Lösungsdiskussion sind wir alle viel schneller.
Das kann, wenn ich so vorgehe, ja auch dazu führen, dass ich dann mehr als ein Produkt beziehungsweise mehrere Services habe, oder?
Absolut.
Ich glaube, dann ist nämlich die Diskussion ganz oft das, was du beobachtest, dass man eigentlich schon vom Kopf her sagt, ich will halt ein Produkt bauen oder ein Service bauen und sucht sich halt dann sozusagen die Zielgruppe dafür aus. Ich finde es aber gut, von der Zielgruppe auszukommen und dann festzustellen, naja, eigentlich machen die gerade zwei oder drei Produkte oder ein Produkt und einen extra Service dafür. Vielleicht durchaus Sinn, um die Schmerzen und die Benefits und so weiter zu erzeugen, die Schmerzen zu vermeiden und die Benefits zu erzeugen, die auf der Seite der Menschen, die das Produkt oder die Services etc. hinterverwenden, dann auch zu ermöglichen.
In meinem Verständnis ist das tief in der User Experience drin. Ich meine, das kannst du besser beurteilen. Aber eigentlich gucken wir uns mit den Gains und Pains oder Gain Creators, Pain Relievers genau an, was für eine User Experience wollen wir denn in der Situation mit unseren Produkten und Services erschaffen?
Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, wie man jetzt die Fachdisziplin genau beschreibt. Wenn ich User Experience als Wahrnehmung und oder Reaktion einer Person zum Beispiel beschreibe, die durch die Nutzung eines Produktes, eines Services oder Dienstleistung und so weiter entstehen, dann kann ich das da durchaus mit drin sehen. Also ich glaube, das ist etwas da, das fällt sehr gut mit rein, weil wir hier, und das gefällt mir daran immer am besten, sehr vom Outcome her denken und gar nicht so sehr in den Output.
Ja, das ist eigentlich auch schon schön, den mal gerade kurz aufgegriffen. Ganz links, Products and Services, das ist Output. Das ist das, was wir schaffen, unsere Deliverables im klassischen Projektmanagement. Das ist wirklich Output. Und Gain Creators, Pain Relievers sind dann eben schon die Wirkung, die wir mit dem, also Outcome würden wir sagen, ne? die wir damit erzielen wollen. Oder das ist der Intent des Outcomes, den wir erzielen wollen. Und wenn er dann wirklich eben auf die Bedürfnisse trifft, auf die Gains and Pains, dann passiert das wirklich, dann entsteht Wirkung wirklich, dann entsteht Outcome und dementsprechend Befriedigung von Kundenbedürfnissen.
Sehr gut, jetzt hattest du eben ja schon beschrieben, wir haben ja mindestens durch die einzelnen Felder durch, wir wissen, was ungefähr drin ist. Wir haben jetzt verstanden, wir fangen quasi rechts bei denjenigen an, für die wir das eigentlich machen wollen, bevor wir entscheiden, was machen wir eigentlich. Du hast eben schon so ein paar Aspekte angesagt. Wie lange dauert das? Wie ist so ein Format? Wie würdest du es normalerweise facilitieren? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das etwas, du hast eben schon anders gesagt, ich sag's trotzdem mal überspitzend, das mache ich nicht in der Stunde alleine, oder?
Das ist schon, ja, eher so ein Dreiviertel- bis Ein-Tages-Workshop-Format. Vielleicht sogar auch über Nacht, um das mal ein bisschen digesten zu lassen und sacken zu lassen. Ich kann das natürlich auch in mehreren kurzen Sessions machen. Das Entscheidende ist, dass, glaube ich, erstmal eine gewisse Empathie für die Persona aufgebaut wird, dass man sich dann genug Zeit nimmt, zum einen Jobs, Pains, Gains zu finden, die dann aber auch eben zu verdichten. Also eine der großen Gefahren ist es, einfach viel zu viele Jobs, Pains und Gains zu finden. Ne? Ein Riesenhaufen von Post-its oder eben auf Stickies auf Miroboard. Das ist super gut, um den Kopf aufzumachen und richtig viel zu finden. Aber ich sollte mir da auf jeden Fall die Zeit nehmen, das wieder zu verdichten. Und das Zweite ist dann eine Gefahr, mit einer zu großen Gruppe zu arbeiten. Hatte ich ja eben schon mal gesagt. Also es muss so handhabbar sein. Wichtig ist mir, dass verschiedene Blickwinkel rund um das Customer-Segment und das Produkt möglichst drin sind in dem Workshop. Ich würde vielleicht auch erstmal mit einem Workshop-Teil beginnen, wo vor allem Leute drin sind, die mal User Research gemacht haben für uns, die Insights kennen, die vermeintlich unsere Customer ein bisschen besser kennen. Und nicht mit denen anfangen, mit den Personengruppen anfangen, die die ganze Zeit unsere Produkte und Services delivern und bauen und Outputs erstellen. Dann switcht sonst die Diskussion sehr schnell in so eine Output-Diskussion im Lösungsraum. Das heißt, versucht, eine diverse Gruppe zusammenzustellen. Also, wie gesagt, 4, 5 Leute mindestens, 7, 8, wenn es geht, für einen initialen Draft maximal. Ich kann dann später weitere Leute davor holen, denen das erklären und dann noch Sachen ergänzen und erweitern. Und bei dieser initialen Gruppe würde ich eben versuchen, die verschiedenen Blickwinkel auf unser Customer-Segment und Kenntnis rund um die Problemstellung der Kunden einzufangen. Also nicht nur UXler meinetwegen oder nicht nur Software-Developer, nicht nur Produktmenschen, sondern vielleicht eine Vertriebssicht da rein, vielleicht auch eine Legal-Sicht da rein, mit Sicherheit eine Produktsicht da rein, mit Sicherheit eine UX-Sicht da rein. Also verschiedene Blickwinkel, sodass wir uns da gegenseitig bereichern. Zur Facilitation, ich bin selber ein großer Freund nach wie vor, das vor Ort zu machen. Also man nehme zwei große Metaplanwände, eins für den rechten Teil, eins für den linken Teil. Darauf kann man sehr gut arbeiten, natürlich ansonsten an großen freien Wänden. Man kann das auch einfach auf ein Whiteboard schnell aufmalen, diese sehr einfache Struktur. Und klar, genauso gut oder ziemlich ähnlich gut geht es auch auf einem digitalen Whiteboard à la Miro als Beispiel. Ich lege einfach diese Struktur hin mit diesen zwei Bereichen, rechts und links, muss es entsprechend erklären und dann geht's los mit Stickies. Und ja, wie gesagt, nochmal, nehmt euch Zeit, das zu verdichten auf die wesentlichen Jobs, auf die wesentlichen Pains and Gains, die wir angehen wollen, damit man auch hier ein Stück weit Fokus schafft und eben nicht, sonst findest du halt am Ende für jedes Feature, für jedes Produkt irgendein Edge Case des Customers, der damit auch bedient wird. Aber wir wollen ja die finden, die dann wirklich dazu finden, dass die Customer uns auswählen, unser Produkt, unseren Service auswählen. Also im Jobs to be done heißt es so, hat man diese 4 Kräfte des Fortschritts und da geht es darum, so 2 Pull-Effekte und 2 abhaltende Effekte zu analysieren. Also ich gehe da jetzt nicht tiefer rein, hört euch die Folge dazu an. Es geht darum, dass ich attraktiv genug bin für die Customer und deshalb sollten die wichtigsten Gains und Pains eben bedient werden.
Haben wir schon relativ lange über das Value Proposition Canvas gesprochen und gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt so einen Tag gemacht, ich hatte mein Team dabei, wir haben über viele Sachen sehr intensiv drüber gesprochen. Jetzt habe ich ein Value Proposition Canvas. Was mache ich denn jetzt damit?
Also wichtig ist, dass ich mir klar mache, dass das in der Regel alles erstmal nur Annahmen sind, mit denen ich da arbeite. Vielleicht sollte ich als erstes dann Hypothesen daraus bilden, also eine Testbarkeit reinkriegen und das in eine Product Discovery überführen, also für die wichtigsten Jobs, für die wichtigsten Gains und Pains, Testing machen, User-Testing machen, ob das denn, ob meine Annahmen hier wirklich zutreffen. Also wenn ich eine große Basis von Insights habe und eine gute Product Discovery schon habe, dann kann ich da sicherlich super gut drauf aufsetzen. Aber wenn ich eher so auf der grünen Wiese anfange, mit solchen Themen mich sonst wenig beschäftige, dann sollte ich wirklich ja, diese wichtigsten Annahmen einfach als überprüfen, als Hypothesen überprüfen. Da könnte man eben sowas wie Assumption Mapping auch nehmen und damit mal klar, also auch wiederum reduzieren, fokussieren auf die wichtigsten Annahmen, die ich dann wirklich teste. Zu Assumption Mapping haben wir auch eine Folge, kann man mal reinhören. Und ja, dann versuche ich eben die Lösungen im linken Bereich, Products and Services, wiederum zurückzumappen. Also ich kann so Kausalketten bilden und sagen, okay, ich glaube, dass dieses Feature oder diese Lösung, dieses Produkt eben folgenden Schmerz bedient, ne, Pain Reliever ist. Und das ist der Pain. Und dann muss ich ein Solution Testing machen. Also muss ich mit diesen Sachen, vielleicht mit Mockups oder so, in zum Beispiel Kundeninterviews gehen, um zu überprüfen, ob die Kunden und Nutzer das denn genauso empfinden wie ich. Also sei es durch Interviews, gibt ja viele andere Techniken, aber ich muss mir klar sein, dass das erstmal nur Annahmen sind. Und genau, dort kann ich dann letztlich Prioritäten ableiten, welche Features oder Lösungen ich bauen sollte.
Ja. So, jetzt wissen wir, was es ist. Wir wissen, wie es ausgefüllt wird. Wir wissen, was wir danach machen. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, mega, ich will mich mit dem Thema weiter beschäftigen. Ich möchte da jetzt reingehen, ich möchte das bei mir anwenden. Was sind so typische Tipps, die du jemandem mitgibst, der oder die sich um ihr Value Proposition Canvas kümmern wollen?
Also zum einen würde ich, das habe ich eben noch nicht so erwähnt, immer klar machen, es ist für mich schon was anderes als eine Customer Journey Map, weil viele Leute, die auch gerade aus dem UX kommen, sagen, ach so, das kenne ich, das ist doch dann wie Customer Journey Maps oder wie verhält sich das dazu? Für mich, korrigier mich, sind Customer Journey Maps eher so die Reise, der Weg durchs Produkt und dann auch verschiedene Customer Journeys schon durch die Lösung durch. Du bist da tiefer drin als ich, beziehungsweise auch dazu haben wir eine schöne Folge mit der Indra Burkhardt ja mal hier gemacht. Für mich ist es nah dran, aber nicht das Gleiche. Ich weiß nicht, wie du den Kontext da siehst. Lass uns das mal kurz diskutieren.
Für mich ist das was anderes, Customer Journey Map. Also ich habe zwar auch schon mitbekommen, dass es da so Gedankengänge gibt bei Teilnehmenden an solchen Workshops etc., dass sie das Gefühl haben, das ist sehr ähnlich, ist es aber nicht. Customer Journey beschreibt halt wirklich die Nutzung mit den einzelnen Touchpoints, die du hast. Und natürlich kann ich an verschiedenen Touchpoints auch verschiedene Jobs bedienen, die wir ja eben auch schon aufgeführt haben. Aber es geht für mich bei dem Value Proposition Canvas eher darum, fast schon reiseunabhängig erstmal zu sein und mir nicht zu überlegen, wann ist was, also keine große Geschichte zu erzeugen. Weil natürlich muss in der Ansprache als Customer, wir haben ja gerade eben zum Beispiel auch darüber gesprochen, dass man im Value Proposition Canvas auch vielleicht mehrere Produkte hinterstehen hat. Wo man hintermerkt, um diese Bedürfnisse auf Nutzer- oder Nutzerinnenseite zu bedienen, brauche ich vielleicht mehr als nur ein Produkt. Vielleicht brauche ich ein Produkt plus eine Dienstleistung plus einen Service, wie auch immer man die unterscheiden will. Aber die werde ich halt nicht immer und überall zur gleichen Zeit brauchen. Da bin ich dann eher in der Customer Journey, wo ich sage, wann, zu welcher Zeit wird was gebraucht, um was zu erreichen etc. Das Value Proposition Canvas ist für mich eher eine Abstraktionsebene höher, wo ich mir dann sagen kann, okay, hier habe ich eine Orientierungsebene und vor allem auch für mich als Produktteam eine Entscheidungsebene, um zu sagen, was machen wir und was machen wir nicht. Und natürlich, du hattest auch gerade schon mit dem Validieren angesprochen, ich kann danach immer noch eine Customer Journey Map machen und auch versuchen herauszufinden, ob das wirklich so die Journey ist, die jemand mit dem Produkt haben würde. Und ich sehe das in der Anwendung tatsächlich auch erschreckend oft bei Produkten, die längst da sind, dass man nochmal sagt, jetzt wollen wir mal das einmal glatt ziehen, einmal klar haben, vielleicht auch wenn ein großer Teil des Teams sich erneuert hat, mit denen darüber zu sprechen. Es ist ja auch nicht nur, dass das Canvas ausgefüllt ist, sondern es erzeugt ja auch wieder ein geteiltes mentales Modell aller eben an der Produktentwicklung Beteiligten. Ne, was heißt dieser Pain eigentlich? Was ist dieser entsprechende Pain Reliever, den wir da eigentlich anbieten wollen? Was ist das Produkt, was wir dazu bauen und so weiter? Also da Klarheit wieder zu erzeugen. Und dann kann man das durchaus benutzen, um einfach über Sachen zu reflektieren, aber auf einer anderen Ebene.
Ja, du hast es gerade nochmal, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Dieses Gespräch darüber, dieser Austausch darüber, das ist so das Wertvolle. Also das gemeinsames mentales Modell oder Produktwissen, gemeinsames Problemverständnis aufbauen. Das ist das, was so richtig für mich dabei rauskommt. Also dass dann irgendwas hier auf dem Canvas steht, geschenkt, aber dass wir das gemeinsam diskutiert haben und dabei waren, als wir beschrieben haben, was denn der Pain des Customers möglicherweise ist und so, das ist für mich ganz entscheidend. Du hast ansonsten eben noch mal ein bisschen zu Tipps und Tricks gefragt. Ich glaube, der erste Tipp, also wenn wir rechts anfangen bei den Customer Jobs, ist es aktiv auch nach Emotional und Social Jobs zu suchen. Man rutscht sehr schnell, oder die Functional Jobs, die findet man super schnell. Gerade im B2B. Und da ein bisschen aktiver mal reinzugucken und zu sagen, hey, was könnten denn auch Emotional und Social Jobs sein, finde ich wichtig. Wobei ich aber auch sagen muss, es ist am Ende egal, ob ich irgendwas als Functional Job oder als Emotional Job finde. Ne? Also das, was wir eben hatten, da, was wo du hedonistische, wie hast du das gesagt?
Hedonischer.
Hedonisch, danke Gott. Also was die Motivation am Ende ist, ob das ein Social Job oder ein Emotional Job ist, ist nicht entscheidend jetzt hierbei, sondern ich muss mir erstmal überlegen, was ist der Job, der zu tun ist, woher kommt's und dann auf die Pains und Gains einzugehen. Also, erster Tipp, guck auf die Emotional und Social Jobs drauf. Zweiter Tipp, bei Gains und Pains ganz wesentlich, dreht bitte nicht einfach nur negativ formuliert das Pain und positiv das gleiche Thema formuliert als Gain. Also das bietet sich manchmal so an, dass ich sage, Pain ist, keine Ahnung, Schmerz wäre, große rechtliche Risiken zu sehen. Nehmen wir mal an, wir bauen irgendwas mit Patientendaten und wollen die Daten auf einer cloudbasierten, webbasierten Plattform mit Daten in der Cloud anbieten, so als Beispiel. Ne? Dann wäre der Schmerz vielleicht große Befürchtung datenschutzmäßiger Art, Patientendaten in der Cloud. Und wenn ich jetzt als Gain hingehe und das nur positiv drehe und sage, wir, keine Ahnung, belegen, dass der Datenschutz gewährleistet ist, dann ist das so, ja, Henne-Ei, ne? Kann ich von links rum bis oder rechts rum betrachten. Das bringt mich, glaube ich, nicht so richtig weiter. Also wenn ich es dann konkreter fasse und sage, definitiv meinetwegen auf deutschen Servern oder so, ne, das wäre dann vielleicht ein Gain, aber auch noch ein schwacher, weil eigentlich würde ich das rund um Patientendaten eher erwarten. Das überrascht mich jetzt nicht positiv. Ja? Also die Gains sind etwas, die sich wirklich, Kano würde vielleicht von Begeisterungsmerkmalen dann sprechen, ne? Also was mich wirklich überproportional abholt. Das wäre so mein Tipp bei Pains und Gains, dass ich nicht nur sozusagen die umgekehrte Formulierung nutze.
Ich hätte noch einen Tipp, der bei Canvases, glaube ich, immer wichtig ist. Deswegen erwähne ich ihn mal wieder. Ich glaube halt auch, dass Value Proposition Canvas ist am Ende nicht ein Artefakt, das du einmal machst, sondern das ist ein Arbeitsartefakt, das du wahrscheinlich immer wieder überarbeiten wirst. Alleine, du hattest das am Anfang auch gesagt, dass man die Sachen so ein bisschen auch gegeneinander abwägt, was man da so alles findet und alles aufschreibt. Ich glaube, man wird gerade, wenn man dann Hypothesentests macht, so wie du es eben auch beschrieben hast, dann sollte man danach auch sein Value Proposition Canvas gegebenenfalls anpassen, wenn man beispielsweise gemerkt hat, dass noch bestimmte Pains oder Gains auf NutzerInnenseite da sind, die man vorher gar nicht so bewusst wahrgenommen hat. Wenn man denn sagt, das passt noch zu meiner Zielgruppe, die wir uns irgendwie ja zumindest gut vorstellen können. Es muss nicht bei N gleich 1, muss man das natürlich noch nicht machen oder sollte da zumindest hart in die Diskussion gehen. Aber wenn ich zum Beispiel 10 Interviews oder 30 Interviews geführt habe oder viele Beobachtungen gemacht habe und dann merke, oh, da ist ein bisschen was anders, als wir gedacht haben, dann sollte ich das einfach anpassen. Und dann zieht sich das natürlich von rechts, von der Nutzerseite auf, bis zu meinen Produkten wieder durch. Und ich glaube, du hattest das eben so schön gesagt, ne, mit 2-Meter-Planwänden vielleicht im Raum. Ich liebe es ja auch immer noch. Ich weiß, ich bin damit nicht immer so mega populär. Aber wenn man als Produktteam auch physisch in einem Raum zusammensitzt und ich mag so diese Projekträume, die wir früher teilweise hatten, wo man dann diese Informationsartefakte einfach an der Wand haben konnte. Das geht heute mit Miro und anderen virtuellen Whiteboards halt auch okay-ish, aber halt auch nicht so ganz perfekt, weil die habe ich halt nicht immer vor Augen. Und als Team stehe ich halt nicht automatisch davor und kann darüber sprechen. Aber nochmal zusammengefasst, ich glaube, wie jedes andere Canvas, darf man es nicht nur einmal machen und danach in die Schublade legen, sondern es muss kontinuierlich aktualisiert werden, kontinuierlich gepflegt werden und auch kontinuierlich genutzt werden in Kommunikation und Entscheidungsprozessen, damit es seinen vollen Wert entfalten kann.
Ja, kann man nicht besser sagen. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, was rausgekommen ist, aber das solltet ihr mitnehmen. Immer von rechts. Value Proposition Canvas immer von rechts anfangen und nach links gehen. Vielleicht auch noch als Tipp, haben wir gar nicht gesagt, das Ganze kann man runterladen bei Strategizer. Also das ist die Firma, die oder der Verlag, der hinter den Büchern hier von Alexander Osterwalter hintersteckt. Werden wir verlinken. Ich glaube, man muss die E-Mail-Adresse dort abgeben, aber dann kriegt man diese Canvases auch. Die sind auch so in Miroverse und so gibt es auch einige Vorlagen, die ich würde mich dabei eher ans Original halten. Naja, und für Canvases gilt immer, ne, sage ich so diesen Satz, die Intelligenz steht vor dem Board. Also verlasst euch nicht darauf, was auf das Canvas hier dann draufgeschrieben wird, sondern dass der wahre Wert entsteht durch das Gespräch, das ihr in der Gruppe vor dem Ding führt und eben um dieses gemeinsame Verständnis aufzubauen.
Sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, heute eine ganze Menge Zeit investiert für das Thema Value Proposition Canvas. Ich hoffe, ihr könnt daraus einiges mitnehmen. Wenn ihr eigene Erfahrungen habt rund um das Thema Value Proposition Canvas, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr diese Erfahrung mit uns auch teilt. Entweder gerne auf LinkedIn in dem jeweiligen Beitrag zu dieser Podcast-Folge oder markiert uns einfach auch, wenn ihr selbst etwas dazu schreibt. Natürlich gibt es auch, wie immer, zu dieser Folge einen eigenen Blogbeitrag auf produktwerker.de. Auch da freuen wir uns über jede Menge Erfahrungsberichte von eurer Seite. Tim, vielen Dank, dass wir heute über das Thema Value Proposition Canvas gesprochen haben.
Gerne, ich hoffe, es war nicht zu schwierig zu folgen, ein solch visuelles Werkzeug hier auf der Tonspur darzustellen mit den ganzen Fachbegriffen.
Dann bis zum nächsten Mal.
Du möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden? Dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.